8.50 Uhr die Presseschau im Deutschlandfunk. Kommentiert werden die jüngsten Zahlen zur deutschen Klimabilanz sowie das Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks in Berlin. Hören Sie zunächst aber Stimmen zur Lieferkettenrichtlinie, auf die sich die EU-Staaten nach monatelangen Verhandlungen verständigt haben. Die Süddeutsche Zeitung notiert: Für Arbeiter, die am anderen Ende der Welt unter menschenunwürdigen Bedingungen im Bergwerk schuften müssen, ist es eine gute Nachricht, dass es ein solches Gesetz nun überhaupt noch geben wird. Endlich werden Europas Unternehmen gezwungen, Verantwortung für die globalen Folgen ihres Handelns zu übernehmen. Leider ist dieses Gesetz aber nur noch ein Schatten seiner selbst. Um die Blockade im Rat der EU-Minister aufzulösen, wurde sein Geltungsbereich derart beschnitten, dass nur noch große Unternehmen ihre Lieferketten überwachen und säubern müssen. Dass deutsche Verbandsvertreter da noch von einem rabenschwarzen Tag für den Mittelstand sprechen, ist lächerlich, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Anders sieht es der Reutlinger Generalanzeiger. Die umfassende Definition der Lieferkette der EU-Richtlinie, mitsamt Tochtergesellschaften direkter und indirekter Lieferanten bis hin zu Entsorgungsunternehmen, führt zu einer völlig unübersichtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen, inklusive entsprechender Haftungsrisiken. Der damit einhergehende Bürokratieaufwand ist immens. Mangels Beherrschbarkeit werden sich vermutlich einige Unternehmen aus potenziell anfälligen Regionen ganz zurückziehen und das Feld Unternehmen aus Ländern überlassen, die sich nicht um Menschenrechte scheren. Damit wäre niemandem geholfen, bemängelt der Reutlinger Generalanzeiger. Der Ansatz bleibt falsch, meint auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Schutz von Menschenrechten und der Umwelt ist eine zwischenstaatliche Angelegenheit, die die EU nicht auf ihre Unternehmen verlagern darf. Das EU-Gesetz bleibt ein Bürokratiemonster. Es zwingt die Unternehmen, ihre gesamte Lieferkette bis zum Zulieferer des Zulieferers des Zulieferers auf Verstöße abzuklopfen. Über all dem schwebt die ständige Gefahr, für Verstöße an irgendeiner Stufe der Lieferkette vor Gericht gezerrt zu werden. Deshalb dürfte die Wirkung des Gesetzes verpuffen. Die Unternehmen werden sicherheitshalber auf Lieferungen aus bestimmten Regionen verzichten, zum Schaden der Menschen dort, befürchtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Heilbronner Stimme kritisiert, dass sich die Bundesregierung bei der Abstimmung auf Drängen der FDP enthalten hat. Die Liberalen blenden aus, dass das EU-Lieferkettengesetz deutlich entschärft wurde und daher weniger Unternehmen betreffen wird als sein strengeres deutsches Pendant. Käme das europäische Gesetz nicht, hätten jene Länder mit Lieferkettengesetzen klare Wettbewerbsnachteile gegenüber den EU-Staaten ohne Gesetz. Insofern ist eine europäische Regelung wie richtig und sinnvoll. Ob das Gesetz allerdings sein Ziel erreicht, die Einhaltung der Menschenrechte weltweit zu stärken, bleibt abzuwarten, schreibt die Heilbronner Stimme. Die kleine Zeitung aus Österreich erläutert: Diese Woche gab es in Straßburg und Brüssel drei weitreichende Entscheidungen: neue Regeln für Plattformarbeiter, Lieferkettengesetz und Verpackungsverordnung, die ohne Zustimmung der Deutschen zustande kamen. Eine völlig neue Situation. Die FDP habe damit eine Schneise des Chaos hinterlassen, das etablierte Gesetzgebungsverfahren missachtet und das EU-Parlament düpiert, finden die Grünen. Die innenpolitischen Querelen schlagen immer öfter auf europäischer Ebene auf. Es entsteht Unsicherheit. Industrie, Handel, Zivilgesellschaft, alle sind irritiert. So etwas hat nachhaltige Folgen, die Vertrauenswürdigkeit für künftige Kompromisse leidet, warnt die kleine Zeitung aus Graz. Der CO2-Ausstoß in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Dadurch ist nach Angaben des Umweltbundesamts das Klimaziel für 2023 erreicht worden. Der eingeschlagene Kurs der Bundesregierung ist richtig, folgert die Rheinzeitung aus Koblenz. Deutschland kann seine Klimaziele bis 2030 einhalten, wenn dieser Pfad weiter eingehalten wird. Das ist ein Signal, das zuversichtlich stimmt. Und es sollte nicht durch haltlose Unkenrufe schlecht geredet werden, dass die Dekarbonisierung zur vermeintlichen Deindustrialisierung des Landes führe. Ohne Klimaschutz würden die Wirtschaft und unsere gesamte Gesellschaft auf Dauer viel mehr leiden, hält die Rheinzeitung fest. Die Frankfurter Rundschau bemerkt: Dass die CO2-Fracht so stark gesunken ist, liegt zwar auch an einer guten Ampelpolitik, vor allem beim Ausbau von Solar- und Windkraft. Für andere Faktoren kann sie die Urheberschaft nicht beanspruchen. Und wenn, dann ist es eher peinlich. Es war sehr warm und die Preise für Gas und Heizöl hoch, so wurde wenig geheizt. Und die Wirtschaft brach ein. Das nützt zwar der CO2-Bilanz, ist aber kein Klimakonzept, moniert die Frankfurter Rundschau. Der Tagesspiegel aus Berlin befasst sich mit dem CO2-Ausstoß im Verkehrssektor und hält fest: Trotz weniger Güterverkehr auf der Straße hat Deutschland im Verkehrsbereich 13 Millionen Tonnen mehr Treibhausgase ausgestoßen, als es sollte. Der Pkw-Verkehr nimmt zu, weil die deutsche Verkehrspolitik seit Jahrzehnten autozentriert ist und den öffentlichen Verkehr vernachlässigt, während Diesel gegenüber anderen Kraftstoffen steuerlich begünstigt ist und Kerosin weiter gar nicht besteuert wird. Wirksamer Klimaschutz wäre es, diese milliardenschweren klimaschädlichen Subventionen zu streichen und Menschen in Stadt und Land klimafreundliche, verlässliche öffentliche Mobilität zu ermöglichen, unterstreicht der Tagesspiegel. Themenwechsel: Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron und Polens Ministerpräsident Tusk haben sich in Berlin im Rahmen des sogenannten Weimarer Dreiecks getroffen. Dabei sicherten sie der Ukraine weitere Waffen und eine langfristige Unterstützung zu. Die Neue Osnabrücker Zeitung analysiert: Natürlich haben Scholz, Macron und Tusk bei ihrem Treffen gute Miene zur angespannten Situation gemacht. Was blieb ihnen auch anderes übrig, wenn Frankreich und Polen die Idee, westliche Bodentruppen in den Ukraine-Krieg zu schicken, für gar nicht so abwegig halten, der Bundeskanzler aber doch. Einem Aggressor wie Wladimir Putin immer wieder vor Augen zu führen, was man alles nicht tun werde, um ihn nicht zu provozieren, wird er als Schwäche auslegen. Militärische Optionen auf Marktplätzen zu zerreden, führt eine potenziell beabsichtigte Abschreckung jedoch ad absurdum, ist die Ansicht der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die österreichische Zeitung Der Standard notiert: So stringent Macrons Ausführungen großteils auch wirken mögen, sie machen fast vergessen, dass sie mit den westlichen Alliierten keineswegs abgesprochen sind. Und das passiert nicht zum ersten Mal. Macron überrascht, ja überrumpelt seine Verbündeten immer wieder. Das befördert ausgerechnet in hochsensiblen Zeiten Spaltungstendenzen innerhalb der NATO. Diese hatte Macron vor dem Ukraine-Krieg für hirntot erklärt. Schon damals hatte er Unruhe statt Frieden gestiftet. Erinnert der Wiener Standard. Scholz kann noch so oft versichern, dass er Macron freundschaftlich verbunden sei. Die Realität sagt etwas anderes, beobachtet die Leipziger Volkszeitung. Selten war das deutsch-französische Verhältnis so schlecht wie heute. Man kann nur hoffen, dass der Zank auf offener Bühne von vor 3 Wochen um Munition und Bodentruppen, um Mut und Feigheit tatsächlich der absolute Tiefpunkt war und dass sich das deutsch-französische Verhältnis wieder stabilisiert. Polens Premierminister Tusk hat es richtig formuliert: Nur ein einiges Europa wird der Ukraine dauerhaft helfen können. Zitiert die Leipziger Volkszeitung zum Ende der Presseschau. Die Presseschau finden Sie auch in der Deutschlandfunk Audiothek-App oder auf deutschlandfunk.de. Die Redaktion hatte Florian Bartz, Sprecher war Jonathan Springer.